Daten sind der Treibstoff des Motors der Marktforschung. Immer granularer, immer zeitnäher, immer genauer kann Konsumentenverhalten heutzutage abgebildet werden. Aber welche Daten sind die richtigen? Für welche Fragestellung? Welche Daten kann ich vertrauen? Fragen, die jede gute Mediaplanerin und jeder guter Mediaplaner sich hoffentlich stellt. Understanding Data, eine Initiative von AGMA und dem Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute, ist eine bemerkenswerte Reihe, die eine Handreichung für all jene ist, die wissen wollen, welche Daten man für die Beantwortung welcher Frage wirklich braucht. Bei mir zu Gast im Autofonpass sind jetzt Bettina Klumpe und Jan Isenbart und die verraten erstmal gleich, wer sie sind. Jan, ganz kurz zu dir, wenn du dich in einem Satz vorstellen müsstest, ohne deinen Jobtitel zu nennen, wie würde der lauten?
Ich arbeite in der Medienvermarktung und sorge mit meinem Team dafür, dass unser Vertrieb und ausgewählte Kunden Werbewirkungsforschung besser verstehen und sich besser zunutze machen können.
Bettina.
Ja, ich habe die Medienforschung von der Basis bis zur Chefetage erlebt und versuche heute im Verband, im ADM, dem Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitut, du hast vorhin schon gesagt, dafür zu sorgen, dass Qualität und Innovation oder wie man auch sagt, Tradition und Moderne keine Gegensätze sind, sondern sich eher gegenseitig stärken können und unsere Branche damit auch zukunftssicher machen können.
Jan, wir beide sitzen im AGMA-Vorstand und du bist außerdem bei der ARD, beim Radio, und hältst die Fahne für das Audio in der Arbeitsgemeinschaft Mediaanalyse hoch. Wenn wir über die Entstehungsgeschichte von Understating reden, wie kam es zu der Idee? Gab es einen besonderen Auslöser oder ein Aha-Erlebnis?
Also aus meiner Sicht war es jetzt nicht so der eine Auslöser, sondern dieses wiederkehrende Gefühl, wir haben immer mehr Daten alle zur Verfügung im Alltag, in der Praxis, in der Wissenschaft, aber das Wissen bei den Nicht-Experten, bei den Anwendern, was in den Daten drinsteckt, wo aber auch Fallstricke liegen, Fehlerquellen, ist einfach nicht in dem Maße mitgewachsen wie der Datenschatz selber. Und aus dieser Diskrepanz heraus sind wir der Meinung, dass wir versuchen müssen, diese Lücke, einfach diese Wissenslücke durch Basisarbeit zu schließen.
Basisarbeit ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, weil es gibt ja auch so viele Daten, die jetzt nicht qualitativ hochwertig sind. Es gibt viele Daten, die nicht verifiziert sind. Es gibt aber auch Daten, die so der Goldstandard sind, wie von AGMA oder auch von der AGF, wo man sagt, ja, die sind tatsächlich verifiziert. Bettina, was waren bei der Konzeption der Reihe von Anfang an wichtig für euch?
Ja, das ist natürlich für uns, also der ADM hat ja die Qualität, das sind ja schon die, und damit auch das ganze Thema um Datenkompetenz schon in seiner DNA und letztlich die Gründerväter hatten es ja schon auf ihrer Liste. Und wir haben also gesehen, dass das Bewusstsein für Qualität immer weiter abnimmt und haben dann gesagt, wir brauchen eine Initiative und einen starken Partner, der uns, mit dem wir dann zusammenarbeiten können. Und für uns war das Thema immer, wir brauchen Relevantes, wir brauchen Kompetentes, wir brauchen abwechslungsreiche Themen, aber wir brauchen auch junge Themen. Und von daher war das so unser Konzept, das wir am Anfang hatten. Wobei wir dann auch gesagt haben, wir brauchen eigentlich weitaus mehr Partner als jetzt auch mit der ARD. Wir haben dann ja zusammen auch mit der ARD oder mit der ACMA haben wir dann ja auch noch weitere Partner mit ins Boot geholt, um das Thema auch tatsächlich, wir sagen immer, über die Wasseroberfläche zu kriegen. Denn Initiativen dieser Art gibt es eine Menge. Und es ist nicht ganz einfach, tatsächlich das dann auf die Straße zu bringen und die Reichweite zu bekommen. Aber das Konzept war tatsächlich zu sagen, wir brauchen kompetentes, relevantes, abwechslungsreiches und junge Themen.
Jetzt greift ihr als ADM da sicherlich in eure Schatzkiste, weil ihr macht ja wenig anderes als dieses. Wie sieht denn das aus? Ist es dann so, dass man sagt, okay, ich weiß von vornherein eigentlich, wie ich das machen will, oder ist es eine Konzeptarbeit, die durchaus eine Weile dauert?
Oh ja, Jan, wie lange haben wir daran gearbeitet? 1,5 Jahre, glaube ich, ungefähr. haben wir schon gebraucht und haben auch verschiedene Personen, wie zum Beispiel Hartmut Schäffler. Das ist ja auch jemand, den man kennt, damals von, also jetzt nicht mehr bei Kanter, aber Kanter Geschäftsführer und auch ADM Vorstand jahrelang, mit ins Boot geholt und haben uns überlegt, wie man da rangehen kann. Und wir haben auch viel wieder verworfen. Wir haben auch gesagt, na, das funktioniert so nicht. Wir haben dann verschiedene Themen uns überlegt, was können wir machen, was ist denn gerade aktuell. Dann haben wir überlegt, was brauchen wir für Menschen. Es ist ja auch nicht so ganz einfach. Wir wollen kompetente Medien oder auch Marktforscher, aber wir wollen auch so ein bisschen Entertainment haben und das muss man unter einen Hut bringen und das ist nicht so ganz einfach. Aber wir haben ungefähr 1,5 Jahre gebraucht, bis wir das Konzept tatsächlich dann hatten.
Jan, wenn du mal als AGMA-Vorstand drauf guckst, was war für dich, was ist für dich wichtig und vielleicht auch, wenn es Leute geben sollte, Hörerinnen und Hörer, die Reihe noch nie gehört haben, was findet man denn eigentlich da, wenn man zuhört? Immerhin schon in der zweiten Staffel, ehrlich gesagt.
Ja, genau. Also was ist uns wichtig? Natürlich Basics zu vermitteln im Umgang mit Daten, mit Forschungsergebnissen eben von Experten, wie Bettina gesagt hat, aber für Anwender, nicht zwingend für andere Marktforscher, für den Nachwuchs natürlich auch. Das stellt halt bestimmte Herausforderungen an das Material und die Art und Weise, wie es präsentiert wird. Ich würde auch sagen, ein Learning ist, es kann gar nicht einfach genug sein. Also man kann immer noch kürzen, noch mal ein paar Charts und Definitionen weglassen, auch wenn es dann den Marktforschungsexperten hier und da schon so ein bisschen zwickt. Aber man merkt ja doch heute auch, die Aufmerksamkeitsspannen werden kürzer. Das heißt, auch Webinare müssen wahrscheinlich kürzer und noch prägnanter werden. Und ja, bisschen Entertainment soll auch dabei sein. Was findet man also entsprechend in den ersten beiden Staffeln? Sehr viel Grundlegendes, einfach zu Themen wie Repräsentativität zum Beispiel, zu den Möglichkeiten, aber auch Fallstricken von Online-Werbung oder jetzt in der zweiten Staffel eben auch sehr aktuell rund um das Trendthema künstliche Intelligenz und Marktforschung. Was ist davon zu halten? Welche Chancen stecken darin und wo liegen auch dort die Fallstricke?
Zielgruppe sind also Dummies wie ich, so ganz basic, die jetzt sich nicht jeden Tag mit Daten befassen, oder?
Ganz, ganz wichtig, ja, wobei wir das überhaupt nicht despektierlich meinen. Es kann und muss ja nicht jeder Marktforscher sein. Andererseits ist es eben manchmal überraschend, bisweilen auch erschreckend zu sehen, wie wenig manche Media- oder Marketing-Experten doch über die Daten, mit denen sie arbeiten, auf deren Basis sie Entscheidungen treffen, tatsächlich wissen oder einfach so für bare Münze nehmen.
Vielleicht
Bettina?
kann ich noch was hinzufügen, ja. Also wir wollen natürlich auch an die interessierten Bürger ran, die ja tagtäglich konfrontiert werden mit Statistiken und eigentlich sagt man damit umgehen müssen. Also Journalisten natürlich auch. Journalisten haben wir immer das Thema, dass wir sagen, tatsächlich werden hier vielleicht gar nicht genug Informationen mitgeliefert, um tatsächlich dem interessierten Bürger die Möglichkeit zu geben, die Daten überhaupt zu bewerten. Also von daher, wir sagen einerseits sind es Journalisten oder auch solche Marketingplaner und Marketingmanager oder was auch immer, aber auch interessierte Bürger. Und das ist, glaube ich, also unsere Spanne ist sehr, sehr breit und das macht es natürlich für uns auch nicht ganz einfach. Und dann gibt es natürlich auch den Nachwuchs in den Häusern, die heute auch anders ausgebildet werden, möglicherweise. Also man hat so das Gefühl, dass sie anders ausgebildet werden oder nicht so fundiert, qualitativ hochwertig mit der DNA aufsaugen, was es bedeutet, gute Daten zu haben, sondern weil natürlich der Druck unheimlich hoch ist und die Daten schnell geliefert werden müssen und dann kommt plötzlich Do-it-yourself um die Ecke und so weiter und dann sagt man, dann machen wir es doch da, ohne zu wissen, was man damit unter Umständen auch alles an riesigen großen Fehlentscheidungen treffen kann. Und das ist einfach wichtig, das wieder ins Bewusstsein der Person zurückzubringen.
Genau, dadurch ist eigentlich dieses Schlagwort Data Literacy eben auch so wichtig, weil genau wie man von Medienkompetenz als einer Schlüsselqualifikation heute und morgen spricht, Genauso gilt das auch für Daten und den Umgang mit Daten, für ein Grundverständnis von Daten, aber natürlich auch die Frage von Datenethik, persönlichem Datenschutz etc. Können wir gar nicht alles abdecken. Aber an den Ausführungen von Bettina hast du schon gemerkt, wir haben in der Konzeptionsphase das Zielgruppenspektrum eigentlich immer weiter nach rechts und links sozusagen aufgemacht, weil wir gesagt haben, für die Teilzielgruppe ist es eigentlich auch total wichtig und für den Nachwuchs auch und für Journalisten sowieso. Deshalb haben wir tatsächlich, auch wenn mein Ansatz eher natürlich aus meinem Teilmarkt, eben aus Marketing und Media, kam, haben wir das eben so breit aufgespannt.
Was ich spannend finde, die aktuelle Staffel, da geht es um KI und auch die Frage, was für Daten nutze ich eigentlich, um richtig KI zu trainieren? Nach welchen Kriterien, Bettina, habt ihr denn die Inhalte ausgewählt? Ist es so, dass man sagt, ja, das sind Inhalte, die relevant sind oder sexy wie derzeit KI? Oder habt ihr gesagt, wir müssen uns praktisch vom Grundkurs nach oben schrauben, was die Komplexität angeht?
Naja, den Grundkurs haben wir in der ersten Staffel, das hatten wir schon hinter uns
Genau.
gebracht. KI kam sozusagen um die Ecke und die, wie soll ich sagen, die Schnelligkeit von KI hat uns eigentlich, oder wie es auch in den Markt reindrückte, dazu gebracht, dass wir gesagt haben, wir müssen das Thema unbedingt, uns dem Thema unbedingt annehmen. Das Problem bei KI ist, dass es so schnell ist, dass man möglicherweise, wenn man gestern über die Themen gesprochen hat, schon wieder ja, veraltet ist. Und wir haben natürlich versucht, dann dieses Thema so breit aufzuziehen, dass wir sagen, es ist eigentlich eine grundlegende Sache erstmal dabei. Natürlich haben wir erstmal grundlegende Themen. Aber ich glaube, wenn wir die Staffel jetzt heute aufsetzen würden, würden wir sagen, vielleicht das eine oder andere müssen wir unbedingt mit reinnehmen. Das Thema synthetische Daten vielleicht sogar mehr in den Fokus rücken, als wir das noch in der Staffel im Frühjahr gemacht haben. Also KI hat so ein bisschen die Schwierigkeit, dass es selbst sehr, sehr schnell ist und die Entwicklungen da auch sehr, sehr schnell sind und die Dinge, die auf den Markt drücken, sehr, sehr schnell sind. Und deshalb muss man da selber auch, und das ist ja eigentlich auch eine Sache, der wir uns immer annehmen, wir müssen aktuell bei den Themen sein, die wir haben. Natürlich müssen wir immer Grundlegendes haben, aber wir brauchen natürlich auch die nötige Aktualität. Und da müssen wir uns hochschrauben, wie du so schön gesagt hast.
Wenn ich so an meine Studenten, Studierenden, Studentinnen und Studenten denke, dann war bei denen immer so das Thema Statistik und Daten ein Quell steter Freude. Also, dass man sagt, die Vorlesung war nicht gerade die, die sie besonders toll fanden, wenn ich
Ja.
ehrlich bin. Bei euch und der Serie fällt mir von Anfang an so eine gewisse Leichtigkeit auf. Wie habt ihr das hingekriegt, das so spannend zu machen, dass man eben doch auch gerne, und das tut man wirklich, großes Indianer-Ehrenwort, das tut man wirklich gerne. Wie habt ihr es hingekriegt, Jan?
Das ist sehr schön zu hören, Kai, prima. Ja, es hat verschiedene Aspekte. Zum einen, was ich vorhin schon angedeutet habe, man muss, glaube ich, gerade als Fachmann, als Fachfrau loslassen, loslassen, kürzen, kürzen, streichen, es noch einfacher machen. Man muss versuchen, in den eigenen Kreisen die Kolleginnen und Kollegen zu finden, die einfach auch gut erklären können, die das vielleicht auch mal sehr, sehr lebensnah mit guten Beispielen oder auch mal ein bisschen augenzwinkernd tun und nicht zu akademisch, fachlich trocken. Denn wie du sagst, es ist kein Thema, dem sich einer freiwillig grundsätzlich gerne widmet, sondern eher so eine Pflichtveranstaltung. Aber dafür ist es einfach zu wichtig. Und deshalb müssen wir diese Zuhör- und Einstiegsschwelle einfach möglichst niedrig halten. Und wenn das gelingt, ich glaube, da haben wir immer noch Potenzial, aber dann sind wir auf jeden Fall schon mal einen guten Schritt vorangekommen.
Rückmeldungen? Habt ihr Rückmeldungen, wo du sagst, ja, da merkt man, die Leute können was damit anfangen?
Ja, wir haben zum einen natürlich die Klickzahlen, die waren schon in der ersten Staffel, glaube ich, ganz ordentlich. Die können aber definitiv auch noch wachsen. Feedback gibt es sonst nach meiner Erfahrung doch eher vereinzelt zu einzelnen Aspekten. Die können dafür aber sehr, sehr breit sein. Der eine sagt, Mensch, endlich habe ich mal verstanden, warum Repräsentativität so unglaublich wichtig ist. Ein anderer sagt, das waren ja tolle Beispiele, wie einfach man, ob absichtlich oder nicht, durch visuelle Darstellungen einfach Aussagen in die eine oder andere Richtung verzerren kann. Also ganz wichtig ist uns eben nicht nur dieses Basiswissen zu vermitteln, sondern eben so praktische Tipps auch, ja, kleine Anhaltspunkte, so kleine Checklisten. Wenn ich eben nur sporadisch mal mit Studien oder anderen Forschungsergebnissen, Datensätzen zu tun habe, einfach, wie kann ich schnell einen Überblick gewinnen, ob das, was ich da vor mir habe, ob das irgendwie belastbar ist, ob das meine Frage beantwortet, etc. Insofern, neben der Wissensvermittlung kommt oft auch gut an, dass wir es eben da nicht stehen bleiben, sondern auch sagen, hier sind 5, 6, 7, 8 praktische Tipps, wie du an das Material rangehen kannst.
Ja, wir bekommen natürlich schon auch direkt, also so im Austausch auch mit unseren Mitgliedern, schon auch gesagt, generell, endlich nimmt man sich diesem Thema auch an. Das ist natürlich auch eine Sache, ob jetzt ein Webinar gut oder das andere nicht so gut. Klar, da gibt es überall möglicherweise auch noch Verbesserungsbedarf, aber das Thema ist ja so wichtig. Und wenn wir mal überlegen, ich glaube, wir sind richtig aktiv an dem Thema, dass wir das machen wollen, schon seit 5, 6 Jahren dran. Die Corona-Pandemie hat es dann alles noch mal ein bisschen, ich würde mal sagen, den ganzen Umgang mit dem Thema Datenkompetenz auch noch mal verstärkt und gesagt, wir müssen da unbedingt was tun. Und das sagen einfach wahnsinnig viele. Es ist gut und richtig und wichtig, dass wir uns in der Branche mit dem Thema beschäftigen. Wenn nicht wir, wer dann, ist immer die Sache. Weil natürlich wissen wir auch, dass wir damit wahrscheinlich jetzt nicht die gesamte breite Masse erreichen können, aber möglicherweise über Multiplikatoren das Thema mehr und mehr auch in die Köpfe reinkommt. Weil das Schönste wäre natürlich, wenn man sagen würde, Datenkompetenz, Data Literacy kriegen wir irgendwie in die Schulen rein.
Ganz wichtig. Gibt es irgendwas, was ihr selber gelernt habt bei der Erstellung der Folgen?
Ja,
Stimmt.
klar,
Es
eine
kam sehr
Menge.
spontan, genau.
Ja, sehr, eine Menge. Besonders bei KI war das natürlich
Ja.
irgendwie, das sind ja die echten Spezialisten auch dabei gewesen, das muss man schon sagen. Aber was wir auch gelernt haben ist, und das haben wir, glaube ich, am Anfang so ein bisschen unterschätzt, dass wir richtig knackig sein müssen, ne? Dass wir wir hatten am Anfang 40, 50-minütige Webinare. Wir dachten, das ist toll, wenn man irgendwie zwei zusammenbringt, die da miteinander vielleicht sogar noch diskutieren können, aber es ist alles zu lang. Wir haben gelernt, dass in der heutigen Zeit alles doch in kleineren Häppchen auch präsentiert werden muss. Aber inhaltlich haben wir natürlich auch eine Menge gelernt, vor allen Dingen gerade in der zweiten Staffel, muss man sagen. Also, denn auch für uns ist das Thema natürlich auch im Werden und im Wachsen und was es alles an Möglichkeiten gibt durch KI, wo die Fallstricke sind, worauf man achten muss. Das sind natürlich auch alles Sachen, die wir zum Beispiel im Verband jetzt auch weiterverwerten, wo wir sagen, unsere Transparenzinitiative, die wir haben, die müssen wir jetzt für KI aufbohren. Oder wir haben ja eine Richtlinie für Veröffentlichung von Markt- und Sozialforschungsstudien. Da haben wir gerade ein Relaunch veröffentlicht, der jetzt auch KI mit drin hat, weil wir sagen, also das sind auch Dinge, die wir aus der ersten Staffel gelernt haben, mitgelernt haben, die wir mitnehmen und die wir immer weiter jetzt auch weiterverwerten werden.
Gab es irgendeine Hürde, wo ihr sagt, boah, das war ein besonders schwieriger Brocken, um mit dem Berg hochzurollen?
Ja.
Also, ja, also ich glaube, es ist nicht so weniger auf
Nee.
Einzelthemenebene, aber natürlich ist es immer auch ein administrativer
Ja.
Aufwand, bis
Ja,
man
ja,
die richtigen Partner gefunden und gewonnen hat, bis man dann
ja.
Termine findet. Dann müssen Kollegen in der einen oder anderen Fachabteilung das natürlich dann auch schneiden. Macht ja nicht jeder alles selbst, so wie du, Kai. Also insofern, da hängt schon immer mehr Arbeit natürlich dran, als man am Ende jetzt in so einem 15-Minuten-Webinar sieht. Ne? Das machen wir ja auch alle neben unseren Haupttätigkeiten. Aber ja, der Return on Investment sozusagen, wobei unser Invest ja mit vielen Freiwilligen auch nicht so hoch ist zum Glück, der ist wirklich toll, denn ich glaube, jeder Mensch, der 1, 2, 3 Webinare gesehen hat und dadurch ein bisschen schlauer geworden ist, ein bisschen mehr sensibilisiert für die Chancen, aber auch Fallstricke in Daten und im Umgang mit KI sind ein Gewinn für die Branche.
Wobei wir natürlich arbeiten müssen an dem Thema Kommunikation. Das ist schon etwas, wo wir wahrscheinlich auch gedacht haben, das ist kein Selbstläufer. Das wissen wir ja alle, dass das alles kein Selbstläufer ist. Aber man muss richtig, richtig dranbleiben. Also immer wieder auch darauf hinweisen, immer wieder zeigen, dass man da ist, immer wieder präsent sein und immer wieder auch solche Multiplikatoren darum bitten, diese Dinge auch in ihren eigenen Häusern weiter zu verbreiten. Also das ist schon etwas, wo wir sagen, da müssen wir auch noch mehr dran arbeiten.
Wo wollt ihr denn die Reihe inhaltlich hin entwickeln, Bettina?
Na, da sind wir jetzt gerade dabei, die Themen uns zu überlegen. Also wir sind jetzt gerade sozusagen im Aufbau das ist dann die dritte Staffel, die dritte Staffel für den Herbst. Also von daher können wir es noch nicht so genau sagen. Aber wir sind gerade dabei, tatsächlich die Themen uns zu überlegen. Vielleicht mehr noch aus der Praxis, mehr auch aus der Medienforschung war das Thema. Aber da werden wir tatsächlich sehen, wohin die Reise da geht noch.
Jetzt kommen wir alle drei aus der Mediaplanung. Jan, ganz persönlicher Tipp, welchen kleinen und sofort umsetzbaren Funken, welche Idee bringst du, welchen Spirit bringst du mit für jemanden, der sagt, Mensch, ich möchte im Alltag besser mit Daten umgehen und ich habe was, was ich mir aus den beiden Staffeln rauspicken möchte, um zu wissen, was ich tun muss. Gibt es da irgendwo, wo du sagst, das ist mein Tipp für dich?
Also wie ich finde, ganz wichtiger Tipp ist, wenn ich überzeugt bin, dass ich eine saubere Studie und einen belastbaren Datensatz vor mir habe, der mir was erzählt, dann diese Ergebnisse nicht noch durch den persönlichen Filter, kann ich das nachvollziehen, ist das auch meine Meinung, nutze ich diese Medienangebote auch oder so zu jagen. Das ist eben ein ganz, ganz häufiger Fehler im Umgang, auch mit guter Forschung, sagen, ach, das glaube ich jetzt persönlich aber nicht oder es entspricht nicht meinem persönlichen Mediennutzungsverhalten oder Konsumverhalten, deshalb mache ich da doch mal ein Fragezeichen dran. Da stellt natürlich ganz schnell und oft grundlos dann auch sehr solide Forschung einfach wieder in Frage, und das ist nicht Sinn der Sache. Also immer auch zurücktreten sozusagen von eigenen Erfahrungen. Man selbst ist selten repräsentativ, außer für sich selbst, und schon auf gute Studien, auf repräsentative Studien auch wirklich vertrauen.
Bettina, hast du einen Tipp?
Ja, ich würde ja immer sagen, schaut ihr euch mal die Richtlinie zur Veröffentlichung von Ergebnissen der Markt- und Sozialforschung an. Da steht, das ist noch nicht mal viel, das sind 2 Seiten. Da ist ein kleiner Katalog drin, der dir sagt, was in Studien drin sein muss, damit man überhaupt eine Chance hat, die Qualität zu bewerten. Also wenn man nicht weiß, woher die Daten kommen, wer sie erhoben hat oder mit welcher Methode und wann die Erhebung war und wie viele Menschen da als Grundlage genommen wurden, will man gar nicht befragt sah werden. KI ist ja jetzt noch mal ein weiteres Thema. Wenn man das alles nicht weiß, dann sollte man zumindest hinsichtlich der Ergebnisse skeptisch sein. Das soll aber auch nicht dazu führen, dass man bei allem sofort skeptisch sagt, das kann ja alles nicht stimmen, sondern tatsächlich dann hinterfragen, die Dinge einfach mal hinterfragen. Und Jan hat absolut recht. Nicht durch den eigenen Filter irgendwie blasen, weil das ist ein ganz großes, ich finde auch Problem, dass man natürlich immer denkt, man hat selber ja ganz andere Erfahrungen gemacht und in seiner Blase sieht das alles ganz anders aus, aber es ist eben auch nur die eigene Blase.
Ja, und abgesehen von der Blase, gibt es einen Datenmythos, den du gern aus der Welt schaffen würdest?
Oh, ganz, ganz viele.
Leg los.
Eins meiner Lieblingsthemen sozusagen seit vielen Jahren, Medien, Mythen und die Wahrheit sozusagen dahinter. Also ein ganz konkreter ist dieses weit verbreitete Gefühl oder dieser Irrglaube, dass digital erhobene oder technisch gemessene Daten per se besser oder unbestechlich sind. Das können sie sein, sie können aber genauso fehleranfällig sein wie erhobene Befragungsdaten oder andere Quellen auch. Also eine blinde Digitalgläubigkeit im Sinne, nur weil es aus einer Maschine kommt, da sollten wir eigentlich schon längst drüber hinaus sein. Dafür gibt es auch zu viele schlechte Beispiele von schlechten oder verzerrten Datensätzen auch im Digitalbereich.
Bettina, welches Buch oder welches Tool über Daten sollte jeder kennen oder gelesen haben, unabhängig von eurer Reihe oder vielleicht was in eurer Reihe vorkommt?
Tja, ich habe als Grundlage damals Alle, nicht jeder von Elisabeth Nelle Neumann
Ach
gelesen.
ja,
Ich blätter da auch immer mal wieder
ja,
drin rum.
haben wir alle, glaube ich.
Ja, und das ist wirklich recht einfach geschrieben. Es ist einfach erklärt mit vielen Beispielen. Es ist natürlich, man muss sich nicht durchquälen, man kann das ein oder andere sich rausholen, aber da wird schon gesagt, wie Meinungsumfragen funktionieren und wann man aus wenigen Befragten auch tatsächlich Aussagen über Millionen treffen kann. Und wir haben schöne praxisnahe Beispiele. wie Umfragen so laufen können. Und das Buch hilft einfach auch. Also ein weiterer, für mich war das tatsächlich wie ein damals, als ich, wann war das, 1990 angefangen habe, auch immer wieder eine Sache, wo ich sagen konnte, gute von schlechten Umfragen zu unterscheiden. Da hat auch dieses Buch mit beigetragen. Also ich finde, das sollte jeder gelesen haben.
Jan,
Also
Mann.
jeder, der sich mit Daten zumindest auseinandersetzt.
Also, ja, Jan.
Absolut. Ja, ich ergänze auch gerne noch was Populärwissenschaftliches von Walter Krämer. Wie lügt man mit Statistik? Wirklich ein Klassiker des Genres, glaube ich schon, wahrscheinlich schon 30, 40 Jahre alt, wird aber immer noch aufgelegt, ist als Taschenbuch erhältlich und ist natürlich keine Anleitung zum Lügen, sondern auch zum Entlarven von Fehlerquellen und Fallstricken etc. Mit guten Beispielen nicht schwer zu verstehen und einfach sehr, ja, führt einem sehr vor Augen, oh mein Gott, auf was man alles achten kann, im Guten wie im Schlechten.
Jetzt habt ihr uns den Mund so wässrig gemacht. Wann kommt denn die dritte Staffel?
Ja, wir hoffen im Herbst, haben wir ja
Wir
vorhin
hoffen
schon gesagt.
im Herbst werden dran arbeiten, wobei es ja die genauen Daten dann gar nicht so tragisch sind, ne? Auch wenn wir Veröffentlichungstermine dann kommunizieren bei LinkedIn und Co., weil ja alles auf Dauer dann auf unserem YouTube-Kanal auch abrufbar ist, auch die älteren Staffeln. Und ich glaube, das Material hat auch eine gewisse Haltbarkeit. Bei KI wird es vielleicht schneller hier und da überholt. Andererseits sind wir ja an gewissen Grundlagen und Grundsachverhalten dran und nicht an den heißesten, neuesten Trends. Insofern wird man sich, glaube ich, die meisten der Webinare auch noch in ein, zwei Jahren mit Gewinn anschauen können.
Mensch, ich glaube, wir könnten noch stundenlang reden. Der Appell an alle, die dies hören, ist einfach mal auf YouTube zu gehen und sich die Reihe anzugucken. Es lohnt sich sowohl der Grundkurs als auch die fortgeschrittene Sache über KI. Man lernt wirklich viel und es ist wirklich kurzweilig und ich glaube, man geht deutlich schlauer aus der Rezeption heraus, als man in sie reingegangen ist. Euch beiden ganz lieben Dank, Bettina Klumpe
Ja.
vom ADM. Jan
Gerne.
Isenbart von der ARD und von der AGMA über Understanding Data. Eine wirklich wertvolle Reihe über das Thema richtige Daten richtig verstehen. Herzlichen Dank fürs Zuhören im Out-of-Home-Podcast.
Herzlichen Dank.
Danke, Kai.